Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier aus Berlin. Ich bin Flo und neben mir sitzt der wunderbare Vincent. Hi Vincent.
Hallo.
Wunderbarer Vincent ist auch ein völlig genialer Name für dich, den behalten wir jetzt bei. Zur Feier des Tages würde ich fast sagen, denn wir haben ja einiges zu feiern. Es ist Weihnachten, Freunde. Und wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist es Freitag und morgen ist Weihnachten. Für uns, wo wir das jetzt hier aufnehmen, ist noch eine ganze Woche. Wir sind in Weihnachtsstimmung. Wir fiebern auf den Heiligen Abend hin. Und deswegen wird unsere Folge heute auch ein bisschen kürzer. Wir sind nicht nur im Einkaufssinne, im Weihnachtsstress, müssen nicht nur die letzten Geschenke besorgen, sondern auch die Ausgabe. Es sitzt uns im Nacken, wir haben viel zu tun, den Jahresrückblick zu schreiben. Deswegen kürzen wir diese Folge ein bisschen ab. Vincent, ich denke, da bist du völlig d'accord.
Ja, klar. Vor allem, weil dann die nächste Folge im Januar dann auch wieder die gewohnte Länge haben wird. Aber jetzt als Weihnachtsedition wird's mal ein bisschen kürzer und wir haben uns auf ein politisches Thema beschränkt und sind da, glaube ich, auch ganz gut anderer Meinung.
Ganz genau, denn wir haben aus der letzten Folge mitgenommen, vor allem, dass Streitgespräche gut sind. Wir haben da viele Rückmeldungen bekommen, auch von euch. Ihr habt gesagt, hätte ich gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt, aber ihr habt gesagt, wir finden es gut, wenn ihr streitet. Und auch jetzt in diesem Zusammenhang, sagt uns immer, wie ihr die einzelnen Folgen findet. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben. Einfache E-Mail-Adresse podcast@jungefreiheit.de. Einfach drauf lostippen oder ihr schreibt uns auf Social Media an, Instagram, Twitter und Facebook. So, aber jetzt mal in medias res. Vincent, wie weihnachtlich ist unsere Redaktion gerade?
Ja, schon nicht schlecht. Also hier stehen überall Süßigkeiten rum, Schokolade, Schoko-Weihnachtsmänner und Stollen vereinzelt auch. Also alles, was das Herz begehrt.
Wollen wir den einen Weihnachtsmann mal aufmachen?
Ja, wenn du Bock hast,
mach. Ich mach mal Soundeffekte dazu. Warte, ich hau den jetzt gegen den Tisch, ja? Mal gucken, ob der Weihnachtsmann schreit.
Alles klar. Ja, das ist
so. Und jetzt kannst du den essen.
Ein schönes Statement gegen den amerikanischen Kulturimperialismus, dass wir hier einen Weihnachtsmann gerade auf
dem Tisch haben. Genau, wir sind so weihnachtlich unterwegs, dass wir hier Weihnachtsmänner abmurksen. Ich vermute mal, die Schokolade ist lecker. Ich probiere mal kurz. Ja, kann man essen.
Kann was, ja. Das ist doch gut.
Ja, also wir versetzen uns hier frenetisch und völlig geisteskrank in Weihnachtsstimmung. Gefällt mir aber sehr gut. Die ersten Kollegen sind tatsächlich auch schon außer Haus. Ja, und deswegen sind wir so ein bisschen im Sparbetrieb, was natürlich umso schwieriger wird, da wir in der Weihnachtszeit eine Doppelausgabe planen. Das heißt, die muss 2 Wochen lang halten. Wir müssen dementsprechend planen. Wir können jetzt kein Thema kommentieren, zum Beispiel auf Seite 2, was nur eine Woche hält, sodass sich im neuen Jahr die Leute die Zeitung nehmen und fragen, hä, was war das denn? Oder ähnliches. Und wir sind jetzt gerade mit der Gestaltung eines Jahresrückblicks betraut. Ist ja logisch, das neue Jahr kommt, also müssen wir den Leuten auch sagen, wie das vergangene Jahr war. Haben wir euch schon ein bisschen erzählt und wir waren letzte Woche auch schon ganz schön aufgeregt deswegen. Und wir waren nicht umsonst aufgeregt. Also es war noch ganz schön viel gezuppelt dran. Wir haben das zwar alles aufgeschrieben, aber dann gab es noch eine Rückmeldung vom Layout. Die Bilder wurden hin und her geschoben. Und wir hatten schon beide ganz schön Angst, dass das nochmal richtig aufgemacht wird und dann das Kommando kommt, alles neu machen, oder Vincent?
Ja klar, das ist ein bisschen wie beim Militär, wo alle zum Liegestütze machen gezwungen werden und wenn einer verkackt, müssen alle die Liegestütze wiederholen und man möchte nicht der Redakteur sein, bei dessen Seite es dann scheitert, weswegen dann am Dienstagabend keiner in den Feierabend gehen kann. Deswegen ist die schlimmste Vorstellung, dass am Montag oder Dienstagvormittag einer der Chefs sagt, was hast du da für einen Scheiß gemacht, komplett neu anfangen. Dementsprechend bei einer Doppelseite mit einem Jahresrückblick in jetzt der JF-Sonderausgabe quasi doppelte Verantwortung. Wir haben das aber den Umständen entsprechend, denke ich, ganz gut gemacht. Mittlerweile ist die Seite soweit beim Lesen und
das heißt, der Korrektor guckt drauf.
Genau, der Korrektor guckt dann im Prinzip nur noch auf Verständnis, Probleme und kleinere Rechtschreibfehler, aber da dürften wir jetzt ganz gut in der Zeit sein, wo wir das hier aufnehmen.
Hoffen wir es mal, wir drücken uns selbst die Daumen und ich hoffe, ihr drückt uns auch ein bisschen die Däumchen. Danach geht's für mich tatsächlich in den Urlaub. Ich habe ab morgen frei, bin dann auch erst im neuen Jahr wieder in der Redaktion. Wie sieht's bei dir aus, Vince? Hast du jetzt gleich auch fertig?
Nee, ich ziehe die Woche noch durch. Ich arbeite noch bis zum 23.
Held der Arbeit.
Aber danach geht's schön zum Essen mit Familie und dann werde ich ein paar Tage auch einfach mal gar nichts machen.
Nennt sich Weihnachten?
Ja.
Gibt's irgendeinen skurrilen Weihnachtsbrauch, den ihr pflegt?
Nee, wir sind da relativ traditionell, glaube ich. Bei uns gibt's Kartoffelsalat und Würstchen am 24. und am 25. gibt's dann Gans und Semmelknödel.
Oh.
Und meine Mutter macht fantastische Semmelknödel.
Ah, selbstgemacht, ja?
Ja, ja.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, das mit dem Kartoffelsalat und den Würstchen umgehen wir dieses Jahr. Es gab massiv Kritik in der Familie, warum wir denn immer dieses Essen machen. Auch wenn es Tradition ist, da hat sich denn die Kritik durchgesetzt. Wir machen jetzt Raclette. Ist ja, glaube ich, auch gar nicht so unweihnachtlich als Essen. Habe ich schon oft gehört, dass Leute das machen.
Ich glaube, das ist eher an Silvester üblich.
Warte mal. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, dann tauschen wir jetzt einfach Silvester und Weihnachten miteinander aus. Zumindest am Heiligen Abend. Und ja, und bei uns ist dann auch Entenessen angesagt, Weihnachtsspaziergänge, also eigentlich alles ganz ganz konform. Ansonsten, das Einzige, was natürlich noch interessant ist, da wir auch, also zumindest ich, auch einen russischen Hintergrund haben, du ja auch, kann man ja, glaube ich, verraten an den Hörern weiter,
ja.
Die Hörer und Hörer. Also kann man zumindest verraten, dass wir auch irgendwie so einen russischen Hintergrund haben. Deswegen läuft Neujahr bei uns anders ab, weil die Russen feiern Neujahr wie Weihnachten, kann man sich das so vorstellen. Weihnachten, da ist dann, zumindest bei uns, ist dann ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Und dann, dann wird da gefeiert und Geschenke werden geschenkt. Und das heißt eigentlich, dass wir zweimal im Jahr Geschenke kaufen.
Also wird bei euch geböllert, ist die Frage.
Ich sehe, du möchtest Programmpunkt, du möchtest die Programmpunkte so anordnen. Machen wir gerne. Zu Weihnachten böllern wir, zu Silvester böllern wir nicht. Also wir schießen Weihnachten einfach unsere ganze Nachbarschaft mit Raketen ab und dann freuen wir uns. Das ist besinnlich.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja. Nee, Spaß beiseite. Wir böllern weniger. Also weder in meiner Familie noch in der Familie von meiner Frau wird da wirklich viel verschossen zu Silvester. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ich genieße das Feuerwerk von anderen, bin aber selber zu geizig, dafür Geld auszugeben. Man verbrennt ja wortwörtlich einfach nur Geld.
Genau.
Dementsprechend ist das nicht so mein Ding, aber ich freue mich immer, wenn andere Leute es machen.
Ja, ich freue mich auch tatsächlich und ich höre mir das auch gerne an und schaue es mir auch gerne an. Aber nicht jeder, und ich glaube, können wir gleich mal ein bisschen in die Diskussion auch gehen, weil ob man das persönlich mag oder nicht, ist ja immer noch auch nur ein bisschen so eine andere Frage. Nicht jeder derzeit in Deutschland freut sich schon auf das Böllern und Raketenschießen, sondern es gibt auch Leute, die sagen, das sei nicht mehr zeitgemäß, wie zum Beispiel der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Er hat sich nämlich für ein dauerhaftes Verbot von Silvesterknallern auch nach Corona ausgesprochen. Wir erinnern uns, während Corona war das Böllern, ja, wenn ich mich nicht irre, komplett eigentlich fast überall verboten. Wegen Zusammenkunft und viele Leute, das gibt Corona. Da hat der Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt eben gesagt, das wollen wir jetzt auch in Zukunft nicht. Er hat da mehrere Begründungen aufgeführt. Eigentlich hat er jede Begründung aufgeführt, die man aufführen kann heutzutage. Er hat einerseits gesagt, das sei schlecht fürs Klima, das sei schlecht für die Umwelt, das sei jetzt in Kriegszeiten auch nicht lustig, weil im Osten Europas, da werden ja auch Raketen geschossen und deswegen sollten wir jetzt nicht zu Hause kleine Raketen schießen. Und dann hat er noch dazu gesagt, dass zum Beispiel Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge sich traumatisiert fühlen könnten, wenn sie so ein Knallen hören würden. Das erinnere an Kriegsgeräusche. Und also er hat dieses riesige Potpourri an weil aufgezählt. Und ja, das war so seine Begründung. Ich kann ja jetzt schon vorwegschicken, ich selber habe zwar keine großen Aktien, aber ich hätte jetzt kein riesiges Problem mit einem Böllerverbot. Du siehst das, glaube ich, anders. Aber wollen wir uns erstmal über die empirische Grundlage verständigen, Vincent? Also gibt ja Zahlen und Fakten zu dem Thema.
Ja, ja, mach das gerne. Ich bin großer Fan von Zahlen und Fakten.
Du magst Zahlen, ich bin eher philosophisch veranlagt und ich halte es mit Hegel und sage, umso schlimmer für die Fakten, wenn sie nicht stimmen. Aber die Barmer hat in dem Fall Zahlen rausgegeben. Es ist schon ein bisschen her. Es geht nämlich um die Jahre 2019 und 2020. Das haben sie 2021 lustigerweise die Studie gemacht und da haben sie geguckt, okay, wie ist denn das mit Corona, mit den Ausgangsbeschränkungen und mit den Lockdowns, mit den Feuerwerksverboten, hat sich das doll ausgewirkt jetzt auf die Verletzungen während Silvester? Da weiß man ja eigentlich so vom Common Sense her, klar, da verletzen sich Menschen, Böller werden gesprengt, Leute sind betrunken, es herrscht relatives Chaos draußen, fröhliches Chaos, aber trotzdem Chaos. Und da passiert natürlich auch manchmal was. Und da wurde jetzt ermittelt, jetzt ist gut, vor einem Jahr wurde da ermittelt, dass die Zahlen natürlich während Corona stark zurückgegangen sind, aber dass es trotzdem noch mehrere tausend per Person sind. Also wir haben silvesterspezifische Unfälle. Und da hatten sie 2019, also als Corona noch nicht war, 6.000. Und 2020, also wo Corona war, hatten sie nur noch 4.000. Da hatten sich also Leute bei Silvester irgendwie verletzt. So, und da sprechen die Studienmacher von Alkoholvergiftung, Gehirnerschütterung, Knalltrauma, Augen- und Handverletzung sowie Verbrennung. Also das ganze Silvester-Potpourri, Silvestermenü, genau.
Also du sagst, wenn wir einfach wieder alle Leute einsperren, dann passiert sowas auch seltener. Dementsprechend einfach Lockdown für alles.
Nee, ich sag das nicht, sondern das sagt erstmal nur, sagt ja nur die Barmer von wegen, das passiert. So, und dann, also es gibt halt ganz viele Unfälle, gibt stationäre Behandlungen, auch im Tausenderbereich, also vor Corona 4000, mit Lockdown 2.5. Es geht mir dabei gar nicht darum, irgendwie zu sagen, irgendwie, dass es irgendwie vernünftig ist, einen Lockdown zu machen, weil das ist eigentlich ja ein anderes Thema. Sondern es geht erstmal darum, wie man zu so einem Böllerverbot steht. Also das Ding ist ja im Raum und es ist ja auch nicht grundlos im Raum. Ich glaube, viele Menschen stören sich an der Böllerei. Die Böllerei ist auch jetzt nicht mehr so krass verbreitet. Also du und ich, wir zum Beispiel, wir schießen gar keine Raketen. Und ich glaube, die Leute, die zum Beispiel jetzt, wie der Ärztekammerpräsident sagen, Böllern ist blöd, ich glaube, die meinen nur der Privatgebrauch von Böllern.
Also, ja, klar. Also repräsentativ darf es dann immer noch gemacht werden.
Genau.
Aber da waren wir in Deutschland tatsächlich mal eine Insel der Freiheit weltweit, dass wir eins der wenigen Länder waren, wo das privat jedem ab 18 erlaubt war. Und die Zahlen von Leuten, die tatsächlich bleibende Schäden haben, sind nochmal deutlich geringer. Die meisten haben oberflächliche Verbrennungen an der Hand. Und ich finde auch ganz generell, also ich halte es da mit einem großen zeitgenössischen deutschen Philosophen, der mal gesagt hat, halt, stopp, das bleibt hier alles so, wie es ist.
Oh, der ist gut. Ja, den habe ich auch schon mal gelesen.
Dementsprechend, weiß ich nicht, ich verbinde das mit Kindheit und mit diesem schönen, aufgeregten Gefühl, irgendwie am Fenster zu stehen und sich das Lichtermeer anzugucken.
Das verstehe ich total.
Und mich ärgert es auch jetzt mit den Krankenhauseinweisungen, dass die Verantwortlichen von unserem Gesundheitssystem das jetzt gegen uns als Endverbraucher noch drehen wollen für die Sachen, denen sie selber nicht nachgekommen sind. Also ich erinnere daran, dass während einer Pandemie in Deutschland systematisch Krankenbetten abgebaut wurden, jetzt immer mehr Kinder irgendwie schwerere grippale Infekte haben.
Völlig richtig.
Da würden böse Aluhüte und Schwurbler vermuten, dass das auch was damit zu tun könnte, dass Kinder durch ständiges Hände desinfizieren, Masken tragen und Kontaktbeschränkungen schwächeres Immunsystem haben als Kinder, die das nicht erlebt haben. Und jetzt auf Grundlage davon zu sagen, oh, die Krankenhäuser könnten überlasten, dann hört bitte auf zu böllern, finde ich ziemlich unverschämt, dass das dann wieder auf den Bürger abgewälzt wird. Ich reagiere auch mittlerweile und ich bin jetzt nicht mal der ultralibertäre Typ, der irgendwie sich über jede staatliche Behörde aufregt, einfach nur, weil es eine staatliche Behörde ist. Aber dass die deutsche Umwelthilfe da am lautesten sich für einsetzt, muss man auch mal sagen, in der deutschen Pyrotechnik arbeiten einen Moment, ich habe es hier vor mir, ich glaube 3000 Leute und das sind nur bei den größten Unternehmen, es werden noch ein paar mehr sein. Bei der Deutschen Umwelthilfe arbeiten 154 Menschen, Stand 2021 und die Pyrotechnik generiert Steuern und die Umwelthilfe nimmt Steuern. Also ich weiß nicht, ich finde da erklärt irgendwie der Kellner dem zahlenden Gast, wie er sich zu benehmen hat. Das ist in einem gewissen Rahmen ja auch in Ordnung, aber ich finde, also jetzt mal salopp gesprochen, teilweise übertreiben die ganz schön ihre Rolle.
Also ich verstehe erstmal so von der Argumentation schon, was du meinst. Ich sehe das zum Beispiel auch kritisch mit der ansteigenden und immer weiter ja steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen, die momentan schwer grippal erkranken. Und die Situation der Kinderkliniken oder der Kinderstation, und das natürlich kann man auch im Zusammenhang sehen mit den Corona-Maßnahmen. Also dass die zum Beispiel durch das permanente Maskentragen, ist jetzt so eine These, ich bin kein Wissenschaftler, kenne mich da aber noch nicht aus. Aber dass natürlich man die Corona-Maßnahmen mit einer relativen Immunschwäche vieler Kinder jetzt in Zusammenhang bringen kann, natürlich. Und das kann man auch kritisch sehen. Ich würde das nur gar nicht so krass voneinander trennen, also oder ausschließen vielmehr. Also ich würde sagen, man kann durchaus gegen diese relativ anarchische Silvesterböllerei sein und trotzdem dafür, dass man sich um die Kinder kümmert in den Krankenhäusern und dass man zum Beispiel mit normalen Medikamentenvorrat hortet, damit alle Leute auch behandelt werden können oder dass man maßvolle Pandemie-Maßnahmen ergreift und nicht überzogene. Und ich finde, das widerspricht sich gar nicht. Ich finde, ist eher, meine ich mal, schwierig. Ich meine, du hast es schon so ein bisschen angedeutet auch, dass du, und das verstehe ich ja auch irgendwo, einfach ab einem bestimmten Punkt gar keine Lust mehr hast, dir noch irgendwelche weiteren Sachen verbieten zu lassen. Denn wir haben natürlich schon in den letzten Jahren immer wieder so ganz komische Diskurse geführt, wo einfach die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland gesagt hat, hey, was soll denn das jetzt? Ihr wollt uns schon wieder irgendwas verbieten. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Und das kann ich super verstehen. Und ich glaube, bei der Silvesterböllerei ist es übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass man sich gemeinschaftlich fragen kann, okay, wie wollen wir eigentlich unsere Gesellschaft einrichten? Und ich glaube, ganz viele Leute sind momentan in Deutschland mehr so auf dieser Schiene, umgangssprachlich, dass sie sich fragen, okay, wie wollen wir das denn grundsätzlich anders handhaben? Und klar, gut, da gibt es natürlich dann auch allergische Reaktionen, wie eben vom Philosophen Andreas, der sagt, halt, stopp, hier bleibt alles so, wie es ist. Aber ich kann auch auf der anderen Seite verstehen, wenn die Leute sich fragen, kann man das mit der Silvesterböllerei auch irgendwie anders handhaben? Ich zum Beispiel, um das mal vorwegzunehmen, wäre doch krass für zum Beispiel große öffentliche Feuerwerke, wo die Leute dann auch zusammenkommen können und sich das schön angucken können, ohne dass irgendwie sinnlos in Anführungszeichen geböllert wird. Denn, das ist mehr oder weniger schon mein Argument, ich verstehe, wenn Leute sagen, hey, das ist meine Freiheit zu böllern und wollt ihr mir jetzt auch noch die Freiheit nehmen, dass ich eine harmlose Silvesterrakete abschieße. Nur die Kehrseite der Medaille ist, finde ich, immer, dass das eigentlich bedeutet, dass die Freiheit, die Menschen denn wirklich super wichtig finden, einfach nur die Freiheit ist, mit Sachen rumzuknallern. Und ja, das verstehe ich überhaupt nicht.
Aber ist es doch auch. Also
das ist doch eine völlig sinnentleerte Freiheit. Also, nee, was nützt denn eine Freiheit, wenn diese Freiheit darin besteht, dass ich irgendwie Krach mache und einfach nur Unsinn mache?
Wir uns irgendwann mal, auch wenn wir da in Deutschland überhaupt nicht mehr drüber reden, wir reden nur darüber, ist eine Maßnahme, ist ein Verbot sinnvoll und wir reden gar nicht mehr über den Wert von Freiheit an sich. Es ist in einer freiheitlichen Gesellschaft mein Recht, auch dumme Sachen zu tun. Zum Vergleich, wir haben jedes Jahr 74.000 Tote durch Alkohol im Jahr. Ja. Das die Verletzten durch Feuerwerk um Größenordnung weg.
Wir haben auch viele Verkehrsunfälle.
Kein Mensch, der normal in der Birne ist, würde deswegen irgendwie Bier verbieten wollen. Und noch viel krasser ist, wir haben jährlich, ich konnte es kaum glauben, 2,8 Millionen Tote durch die Folgen von Übergewicht. Ja. Warum verbieten wir nicht Quark? Wir ersetzen es komplett durch Magerquark. Bessere Nährwerte, vor allem wenn man sich irgendwann dran gewöhnt hat, schmeckt man den Unterschied nicht mehr. Warum verbieten wir nicht alle Süßigkeiten? So, das, wo hört das auf?
Ja,
ich möchte nicht in einer Welt leben, wo mir irgendwelche Politiker oder noch schlimmer, irgendwelche Stiftungen und Verbände, die kein Mensch gewählt hat, mir erzählen, was ich zu tun habe. Also ich habe auch mal irgendwo den schönen Satz gehört, wenn du dich überfressen und mit 50 an einem Herzkasper sterben willst, ist das deine gute Freiheit. Mhm. Und deswegen ist der Westen der tollste Kulturkreis der Welt.
Ja, ich finde das interessant. Ich würde unsere Leser gerne auf einen kleinen, nervigen Philosophietrip für ungefähr eine Minute Philosophie mitnehmen. Denn wir diskutieren gerade theoretisch einfach nur ein Buch von dem Philosophen Isaiah Berlin. Ist ein interessanter Typ, kommt aus dem Baltikum, wurde dann nach der Revolution dort im 20. Jahrhundert vertrieben und ist dann ganz berühmt geworden in Amerika und Großbritannien. Der hat ein Buch geschrieben, Two Concepts of Liberty. Und dort hat er den berühmten Unterschied gemacht zwischen positiver und von negativer Freiheit. Worum geht's? Positive Freiheit ist Freiheit wozu? Wenn man sich die Frage stellt, okay, Freiheit ist eben das, was ich machen kann, hat einen bestimmten Gegenstand und das ist eben das, was die Freiheit auszeichnet. Es gibt die negative Freiheit, das ist die Freiheit wovon? Also Freiheit im Sinne von, ich muss XYZ nicht machen. Und da hat der Berlin hat gesagt, positive Freiheit ist gefährlich, dieser Begriff, wenn man sagt, man ist zu einer bestimmten Sache frei, weil du kannst dir plötzlich so Sachen ausdenken wie, der Mensch ist nur wirklich frei, wenn er sein wahres Wesen verwirklichen kann, und da hat er zum Beispiel die Kommunisten immer einen Verdacht, dass die so komische Freiheit wozu Sachen machen, so zum Beispiel, du bist nur frei, wenn du irgendwie in der Partei bist oder so und so weiter und so fort. Und da hat Isaiah Berlin gesagt, nö, Freiheit ist nicht irgendeine komische Superidee, sondern Menschen sind frei, wenn sie keine Verbote gemacht bekommen, und ich habe das Gefühl, dass du auch ein sehr starker Vertreter bist davon, ich will einfach frei sein von diesen Vorgaben, und das ist erstmal meine stinknormale Freiheit. Und die Regierung oder Leute, die mir was vorschreiben sollen, die sollen mir nicht sagen, was meine eigentliche Freiheit ist, zum Beispiel gesund zu leben oder der Umwelt zu helfen oder so, sondern ich möchte erstmal mein eigenes Leben als selbstständiger Mensch führen. Und ich verstehe das auch, nur ich meine, wir führen ja all diese Diskussionen momentan, also nicht vielleicht du und ich, aber zumindest in Deutschland werden ja all diese Diskussionen geführt, Stichwort Ernährung, wie viel Fleisch soll man essen, Stichwort, ich sag gar nicht, dass es gut ist übrigens, ich sag nur, dass es der Fall ist, Stichwort Verkehr, wie wollen wir durch die Gegend fahren, wollen wir ein Auto haben oder ist ein Tempolimit wichtig, oder Stichwort, was sagtest du noch? Du hast noch irgendwas gesagt.
Die werden aber immer nur im Kontext der direkten Sachfrage geführt. Sollten wir der Umwelt zuliebe weniger Auto fahren? Und sobald du dann als weiß ich nicht, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder in den meisten Medien sagst, nö, ich fahre aber gerne Auto, dann wirst du halt verlacht als Idiot, der keine Argumente hat. Für diese Leute ist es kein Grundargument zu sagen, ja, ich mach's gerne.
Ja, zum Beispiel, weil
also,
ja,
klar, beziehungsweise ein Moment, das ist schon ein Argument, aber nur wenn du als Mann ins Frauenhaus gehen willst, weil du dich jetzt als Frau fühlst. Das ist kein Argument bei Leuten, die sie nicht mögen. Und diese ganzen Böller-Diskussionen, die kenne ich, seit ich mich für Politik interessiere. Das hat auch nichts mit Corona oder mit der neuen Klimasekte oder jetzt der Situation in Krankenhäusern zu tun. Die mögen Böller nicht und die wollen das unbedingt loswerden.
Aber das wird das so krass diskutieren? Also ich finde schon, dass die Diskussion zugenommen hat.
Wir haben es halt auch zugenommen, aber die gab es auch schon immer.
Und klar,
du hast teilweise, immer, also wenn ich dann höre, dass Kriegsflüchtlinge traumatisiert sind, ich frage mich, wo die Menschen leben, die sowas behaupten. Also in Neukölln wird am meisten geböllert. Die spielen den Zweiten Weltkrieg nach auf der Sonnenallee. Also ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Vorfahren oder in einem Kriegsgebiet hat oder aus einem kommt. Und im Gegenteil, diese Leute sind in der Regel relativ abgehärtet und erschrecken sich weniger vor Böllern.
Nee, ich verstehe das total, nur was mir halt auffällt, ist, dass du diese zwei Gruppen von Menschen hast in der Gesellschaft, dass die einen sagen, von wegen, lasst mich in Ruhe, ich möchte einfach frei sein, ohne dass ihr mir sagt, worin meine Freiheit besteht, die anderen sagen, okay, lass mal irgendwie zusammen besprechen, wie wir bestimmte Dinge einrichten wollen, und da bin ich einfach nur der Meinung, okay, würde ich tatsächlich eher sagen, also klar, Freiheit kann darin bestehen, dass man irgendwie Böller durch die Gegend wirft und so, aber lass doch lieber zusammen in der Gesellschaft besprechen, wozu wir frei sein möchten, was vernünftig ist, was worin wir frei sein wollen und worin wir vielleicht nicht frei sein wollen, weil es gibt ja auch durchaus gute Gründe zu sagen, bei bestimmten Sachen sollte man nicht frei sein. Oder es gibt gute Gründe zu sagen, bestimmte Freiheiten sollten wir auch fördern. Zum Beispiel die Freiheit, eine Familie zu gründen, ist zum Beispiel eine gute Freiheit. Wir sind auch alle frei dazu, aber es ist halt so ein bisschen schwierig. Also haben wir vor zwei Folgen, glaube ich, sogar schon besprochen, dass Familiengründung eher ein schwieriges Kapitel ist in Deutschland. Und ja, in dem Fall bin ich tatsächlich eher für Diskurs. Also ich verstehe schon deine Position, dass man sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr mit denen zu reden, weil es ist einfach zu viel passiert in der Vergangenheit. Leute haben mir schon alle möglichen Sachen einfach so verboten und haben nie mit mir geredet. So habe ich dich jetzt ein bisschen verstanden, dass nämlich bestimmte Leute, die zum Beispiel sagen, ja, wir müssen gucken, was wir erlauben und was wir verbieten, im Zweifelsfall auch gar nicht diskutieren.
Es gibt ja diese Armbändchen, die sind in christlich-religiösen Kreisen in den USA sehr beliebt mit WWJD, What Would Jesus Do?
Ja.
Und bei mir ist das eher mit, was würde Jan Böhmermann machen? Alles klar, da mache ich das Gegenteil. mein Bauchgefühl treibt mich da eigentlich immer in eine ganz gute Richtung. Die letzten Jahre hat das ganz gut funktioniert.
Naja,
also ich verstehe immer das. So hast, leben, dass Janosch Dahmen und Jan Böhmermann etwas dagegen haben.
Du hast mittlerweile halt auch einfach so einen Reflex oder so einen Instinkt, dass du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter und ich habe keinen Bock mehr auf den Zirkus.
Das stimmt, ja. Aber Reflexe sind ja auch nicht immer irrational, ne? Also wenn wir
nee, gar
Angst
nicht
vor Dunkelheit nicht, ist ja, ja auch ja, das vernünftig.
War, das war gar nicht despektierlich gemeint, sondern wirklich, wirklich einfach nur, dass ich das so konstatiert habe, weil ich finde es ja auch interessant. Und du siehst ja auch, dass also ich verstehe das auch total. Ja, vielleicht schwebe ich auch immer irgendwie so ein bisschen abstrakt über den Ding und gucke mir irgendwelche Philosophiebücher an und gucke dann, wie man die Wirklichkeit uminterpretieren kann.
Ja, ich bin nicht so ein Feingeist. Ich nee, hau lieber raus.
Das ist nicht feingeistig. Das ist vielleicht sogar alles andere als feingeistig. Aber ich mach's halt gern. Und in dem Sinne würde ich einfach eine Lanze brechen für vernünftiges Böllern auf öffentlichen Großveranstaltungen.
Super Idee.
Ja, nicht wahr? Da kann man dann auch richtig abgehen. Ich finde, da muss man dann auch wirklich propagandistisch tief in die Trickkiste greifen, sodass so, ich weiß nicht, so irgendwelche Gebilde am Himmel erscheinen und dann so, und die Leute staunen. So, weißt du, das ist so Next Level Feuerwerk quasi. Aber richtig, damit alle Leute, die daran gezweifelt haben, dann dieses Feuerwerk sehen und sagen, boah, das sind ja der Gegenwert von 2 Atombomben, der da gerade über meiner Stadt leuchtend verstrahlt quasi.
Wunderschön.
Ja, finde ich auch. Ja. Ich mache nur Spaß. Ja, wir wollen jetzt tatsächlich zerstritten sind wir ja nicht, aber gar nicht so kontrovers enden. Wir haben noch ein kleines Weihnachtswunder. Ich weiß nicht, ich hab's dir in den Notes, habe ich dir das ein bisschen angedeutet, aber es gibt tatsächlich auch dieses Jahr ein kleines Weihnachtswunder. Du weißt vielleicht, wovon ich rede, vom grünen Gewölbe und vom Kutztraub.
Okay.
Genau, und das ist ein kleines Weihnachtswunder. Das sagt zumindest die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Marion Ackermann. Und die hat gesagt, dass diese Juwelen, und das sind ja, was war das alles? Das waren Ketten, das waren Medaillons, das waren andere Schmuckstücke noch. Und die wurden in Berlin gefunden jetzt, ich glaube, am Wochenende? Am Wochenende.
Ja.
Und da sind die alle super happy, vor allem in Dresden und vor allem eben die besagte Direktorin der Staatlichen Kunstsammlung, dass das wieder da ist. Ich weiß nicht, Vincent, willst du das kurz referieren? Mache ich das schnell, damit die Leute wissen, warum sie sich zu freuen haben?
Mach du lieber. Ich glaube, von konkreten Daten her bist du mehr in dem Thema. Ich weiß nur grob, was da passiert ist.
Dann referiere ich das mal ganz schnell runter. 2019, erinnern sich die Leute vielleicht noch dran, da wurde im Grünen Gewölbe der Kunstausstellung in Dresden, sehr berühmt, wurde da eingebrochen und da wurden mehrere Schmuckstücke entwendet, habe ich ja schon gesagt, Medaillons, Ketten und so weiter. Und die sehen auch total bombastisch aus, wenn man sich die anguckt, denkt man, boah, das ist ganz schön ordentlich. Bald darauf wurden dann auch, glaube ich, Verdächtige gefasst. Die gehörten zum Remo-Clan. Das ist, wenn ich mich nicht irre, da bist du tatsächlich mehr im Bilde. Das ist ein Clan in Berlin?
Hauptsächlich in Berlin, ja, aber vereinzelt auch in NRW unterwegs.
Ah, okay, gut zu wissen. Naja, jedenfalls, die wurden dann angeklagt, die Verdächtigen. Und es heißt, dass sich die Staatsanwaltschaft zusammen mit den Verdächtigen auf einen Deal geeinigt hat, dass nämlich, wenn die verraten, wo die Juwelen versteckt sind, dass sie dann Strafmilderung bekommen. Und das hat scheinbar geklappt und die haben dann auf einen Ort in Berlin verwiesen, da kam dann die Polizei auch hin und hat das geholt. Und das ist ganz witzig, das lässt ja ein paar Rückschlüsse zu, nämlich zum einen, dass die das Zeug wohl nicht verkauft haben.
Das war mein erster Gedanke, ja.
Das ist also Mission failed auf ganzer Linie. Ich klaue Kunst und kriege sie dann nicht verkauft. Das ist schon ganz schön schwierig. Und das zweite natürlich, das ist eine Sache, die wir dann redaktionsintern noch besprochen haben, dass offenbar dieser Barockschmuck offenbar keinen hohen Materialwert hat. Also das ist schon damals Zierschmuck gewesen, offensichtlich. Und das ist ganz lustig, weil wenn du so ein Ding klaust, und kann ich ja jetzt gerade verstehen, guck mal, du siehst so ein riesiges Medaillon und denkst, boah, das kostet ja mindestens 50.000 Millionen, dann klaust du das, machst dir richtig Arbeit, du brichst da ein, die Alarmanlage, du hast Angst, dass dich irgendwer kriegt, dann bist du damit zurück zu Hause in Berlin und freust dich, boah, und jetzt machen wir uns einen schönen Abend mit dem Geld und fahren auf die Malediven und so, und dann gibst du das zu irgendeinem illegalen Kunstschätzer. Und er sagt dann, ja, du, das ist Barockschmuck, das ist Zierschmuck, das kann ich auch bei Brigitte Bijou kaufen. Hm. Das ist schon doof. Also Ironie des Schicksals, Dresden hat sich gerecht.
Ja.
Jetzt kann ich allerdings auch nicht mehr ins Museum gehen. Zierschmuck gucke ich mir nicht an.
Es ist ein schöner Kontrast zu Xatar, diesem recht erfolgreichen deutschen Gangster-Rapper. Bei dem lief der Überfall auf den Goldtransporter deutlich erfolgreicher. Der wurde zwar auch gefasst, hat dann auch ein paar Jahre im Gefängnis abgesessen. Der hat aber eisern geschwiegen und hinterher hatte er das Geld. Weil sobald man die Strafe abgesessen hat und das bis dahin nicht gefunden
wurde. Wie lange war der im Bau?
Der saß, glaube ich, 4-5 Jahre in Deutschland. Hat dann aber nach irgendwie 3 oder 4 wirklich abgesessen, ja. Dann gute Führung und so weiter. Ja. Also der hat erfolgreich das Geld behalten. Ich vermute auch.
Krass.
Ich meine, so Jungs, die so Überfälle oder nicht Überfälle, so Einbrüche machen, wo es um Millionen geht, denen ist ja klar, dass sie jahrelang im Gefängnis arbeiten können, ja, und dass mit bürgerlicher Arbeit und so danach nicht mehr viel ist, höchstwahrscheinlich. Und dementsprechend würde ich auch vermuten, die haben das einfach nicht losbekommen. Das kann einerseits daran liegen, dass der Materialwert gar nicht so dolle ist und andererseits auch einfach daran, dass das so berühmt war, dass das selbst Helan zu heiß war, dass die da jetzt nichts aus dem Gewölbe da zu tun haben wollen. Und jetzt ist natürlich blöd, jetzt sitzen sie im Knast und haben nicht mal Geld damit verdient. Also Verbrechen lohnt sich nicht immer. Das war nicht der schlauste Move.
Tatsächlich nicht immer, aber sie kriegen ja vielleicht strafmildernd anzugerechnet, dass sie wenigstens gesagt haben, wo der Zierschmuck liegt.
Ja, eine Woche Fernsehverbot und dann sind wir hier weiter mit dem Rechtsstaat.
Genau. Ja, nee, aber das ist lässt sich ja doch als kleines Wunder bezeichnen. Zierschmuck rettet die deutsche Kultur, ist doch auch schön.
Wunderbar.
Wie gesagt, ich gehe nicht mehr ins grüne Gewölbe jetzt, wo ich weiß, dass das Zierschmuck ist. Und aber trotzdem ein großes Weihnachtswunder und ich glaube, unsere Herzen leuchten.
Auf jeden Fall.
Diese Nachricht hören.
Auf jeden Fall.
Ansonsten, Vincent, möchtest du vielleicht noch in der Abmoderation warme Weihnachtsworte an unsere Zuhörer richten?
Ja, klar, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, sowohl bei der Zeitung als auch in dem Podcast hier. Ich wünsche euch eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Macht euch auch einfach mal keine Sorgen um Politik. Einfach mal ein bisschen abschalten und sich ums eigene Wohlergehen kümmern. Genießt die Zeit, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann Anfang Januar wieder. Folgt der jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, kauft euch die Zeitung, ihr kennt den Drill.
Genau.
Ich kann euch jede Woche immer nur das Gleiche raten. Und macht euch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao.
Ja, also auch von mir nochmal, wenn ihr Feedback habt, bitte an podcast@jungefreiheit.de. Auch ich hoffe natürlich, dass ihr gut ins Neujahr kommt, dass ihr ein schönes Fest habt. Herzlichen Glückwunsch zu Weihnachten, Leute. Ich hab euch lieb. Passt auf euch auf. Tüdelü.